Also vorhin Sonntag waren wir in Zagreb und haben die Jugoslawen gesehen gegen die Holländer. Sie haben exzellente Techniker, die Jugoslawen, wie Stojkovic, wie Vujovic oder Brnovic. Doch die Mannschaft bildet keine Einheit. Das sagen auch die jugoslawischen Kenner, die ihre Nationalmannschaft regelmäßig erleben. Und sie spielt häufig zu undiszipliniert, zu zerfahren, zu formatig. Aber wenn sie mal ins Spiel kommt, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Man wirft dem Trainer Ivica Osim vor, dass er es nicht schafft, die Männer unterschiedlichster Volksgruppen, nämlich Serben, Kroaten, Bosniaken, unter einen Hut zu bringen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich bin in den letzten Wochen über ein kleines, aber sehr besonderes Buch gestolpert. Und das wurde nahezu zeitgleich mit der Vergabe der Fußball-WM 2034 durch die FIFA nach Saudi-Arabien veröffentlicht und es endet mit dem Satz: Ich hasse Fußball. Verfasst hat dieses Buch Barbi Markovic, die in Österreich schon viele Jahre für ihren besonderen Schreibstil bekannt ist, vielleicht auch verehrt wird. Spätestens mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im vergangenen Jahr dürfte auch großen Teilen in Deutschland klar sein, dass Barbi zu den originellsten und kreativsten Stimmen der Gegenwart zählt. Und davon können sich nun auch die Freunde der Fußballkultur in ihrem Pixi-Buch überzeugen. Das rund 100 Seiten umfassende Büchlein ist Teil einer Reihe über Fußball-Ikonen und war vermutlich als Loblied auf Drakan Pixi Stojkovic gedacht. Doch es wurde dann eine sehr berührende Geschichte über eine Kindheit in einem zerfallenden Jugoslawien, aber auch eine kritische Antwort auf einen gewalttätigen Fanatismus. Ich bin mir sicher, dass dieses Buch nicht nur, aber besonders im Osten Deutschlands viele Leserinnen und Leser finden wird, weil es viele Parallelen zu den Umbrüchen gibt, die wir alle in unseren Lebenslinien hatten oder haben. In jedem Fall kann ich mich persönlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Buchlesen so begeistert und berührt zugleich war. Es ist mir daher eine große Ehre und Freude, Barbi in unserem kleinen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo, ich habe keine Rede vorbereitet.
Das ist ja dann gleich die Parallele zum Preis 2024, als du den erhalten hast. Du hast aber dann doch eine ganz fantastische Rede gehalten, die alles sehr berührt hat.
Ja, da hatte ich 10 Minuten in der Kantine dafür doch gehabt.
Liebe Barbi, du bist alles, aber kein Fußballfan. Und nun bist du Gast in einem Fußballpodcast. Wie soll denn das gut gehen?
Ja, ich finde das alles sehr witzig. Also das Erste war, dass jemand, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, so viel Zeit mit Fußball überhaupt im Leben verbringt. Und dann, dass dieses Buch über Fußball für mich auch so, also für mich selber irgendwie wichtig war. Und jetzt eben bin ich Gast im Podcast über Fußball. Alles habe ich, also für das alles habe ich gegen Frank Willmann zu schimpfen, aber auch das alles habe ich ihm zu verdanken, weil er mich reingezogen hat. Also nicht alles, eben diese Kindheit mit Fußball, da ist er nicht. Aber der Rest.
Für die Reihe ist er verantwortlich.
Genau.
Warst du eigentlich in Österreich, seitdem du in Wien lebst oder auch wo du in Graz kurze Zeit gelebt hast, warst du einmal in einem Fußballstadion oder wirklich überhaupt nicht?
Nein, freiwillig war ich nur ein einziges Mal im Leben im Fußballstadion, circa mit 16, 17, mit einer Freundin. Und wir haben nie zugeschaut. Ich wurde angespuckt von hinten, von jemandem. Es war eine sehr skurrile Erfahrung. Aber ja, sonst war ich eben, wie im Buch beschrieben, meistens unfreiwillig auf diesem kleinen Stadion, während nichts passiert. Das ist meine Haupterfahrung.
Auf das Stadion kommen wir gleich zu sprechen. Kannst du noch sagen, zu welchem Spiel du da mit 16 warst? Weißt du das noch genau? Oder ihr?
Es war, ich glaube, es war damals, war das schon serbisch. Es ist Winter. Damals war, glaube ich, serbische Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht irre, oder noch jugoslawische, ich weiß es nicht. weil es gab auch diese zweite Phase Jugoslawiens, wo nur Montenegro noch dabei war, gegen Ungarn. Irgendwie, aber es war ein Freundschaftsspiel und im Stadion Maximir, nein, nicht Maximir, wie heißt das andere? Maracana, genau, von dem Roten Stern. Und ja, da, es war alles sehr friedlich und langweilig. Und trotzdem wird man irgendwie von hinten angespuckt in der Masse. Ja.
Wenn man sich mit dir beschäftigt, du bist 1980 in Belgrad geboren, um das so ein bisschen einzuordnen. Das ist zu einer Zeit, wo es die 63 gegründete Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien noch existierte, aber letztendlich mit dem Tod Titus auch 1980 immer mehr zu Unstimmigkeiten gab, Abstimmungen über die staatliche Souveränität gab es. Und dies endete letztendlich dann im April 92, wo man sagen kann, die Föderation ist beendet. Das heißt, es ist eine Zeit des Umbruchs. Und wenn man dein Buch liest und wenn man so ein bisschen deinen Werdegang verfolgt, dann kann man nicht umhinkommen zu sagen, diese Zeit, die verbundene Unsicherheit, die hat dich sehr geprägt. Stimmt das?
Ja, das war halt meine erste Zeit im Leben. Ich schaue nur gerade, wann hast du gesagt, dass es gegründet ist? Weil das klang sehr spät. 45 oder so. Ich glaube nicht, dass es erst 63. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, jedenfalls früher als 60. Ja, viel früher. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich würde sagen 45. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nein, das war, aha. Ah, weil es 45 bis 63 föderative Volksrepublik hieß oder so. Jedenfalls war Tito von 45 schon dabei. Okay, ja, da müsste man genauer sich vertiefen in diese Phasen des Staates. Aber das Jugoslawien, so das, was man darunter meint, ist ein bisschen länger als 60 Jahre. Aber mich gibt es sowieso erst ab 1980. Und ich habe nur das Ende der Geschichte quasi mitverfolgen können. Verstanden habe ich sowieso etwas erst später. Ja, verwirrende Zeit, aber das ist, womit ich aufgewachsen bin. Das ist meine ganze Kindheit und Jugendzeit und so, wie ich die Welt kennengelernt habe. Klarerweise prägt mich das dann.
Und wie ist dein Blick heute drauf? Also um das vielleicht zu vergleichen, ich war noch ein bisschen älter als du zu dem Zeitpunkt, trotzdem kann ich, also ist das die prägendste Zeit letztendlich für mich gewesen. Und der Blick heute, also ich habe es, als es passiert ist, nicht so richtig verstanden. Ich verstehe es heute besser, aber trotzdem ist da auch ein kritischer Blick, weil in dieser Zeit extrem viel falsch gemacht worden ist und was wir heute sehr, sehr spüren, insbesondere im Osten Deutschland. Diese Fehler, die da gemacht wurden, sind die Grundlage, womit man viel erklären kann. Nicht alles, aber viel letztendlich. Wie ist so dein Blick auf diese Zeit, was du erlebt hast?
Ich schätze mich glücklich, dass ich noch diese, zumindest die Ideale quasi dieses Jugoslawiens noch kennengelernt habe. Und also die guten Sachen, an die man auch durchaus, also die meisten irgendwie geglaubt haben, und diese Gleichheit im klassenlose Gesellschaft, Bildung für alle und ja, solche Sachen, ich finde, wer damit nicht aufgewachsen ist, hat sehr viel versäumt, auch von der Güte der Welt und so. Und ja, natürlich Korruption und Patriarchat und solche anderen Sachen haben das dann doch letztendlich ja, zerstört. Und keine Ahnung, ich finde trotzdem, das sind sehr wichtige, keine Ahnung, ersten Lektionen im Menschsein, an denen ich bis heute zehre und die mir bis heute viel bedeuten. Und ich bin auch froh, also im Moment zum Beispiel gibt es diese Proteste in Serbien von den jungen Studenten und man sieht, dass die auch was davon mitbekommen haben und dass sie jetzt irgendwas ein bisschen versuchen. Keine Ahnung, also vielleicht ist nicht alles umsonst, vielleicht bleibt ein bisschen was übrig. Und das ist ja das Einzige, womit wir gegen dieses neoliberale Schrecken überhaupt kämpfen haben. Also ja, also so sehe ich das.
Genau, Zwischeneinschub, also ich kann es nochmal ganz kurz aufklären. Von 45 bis 63 war es die Föderative Volksrepublik Jugoslawien und ab 63 ist dann das sozialistisch noch davor gekommen. Es ist die sozialistisch-föderative Republik Jugoslawien gewesen. Und das ist es letztendlich gewesen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass es die Volksrepublik seit 1945 gab. Ja, also dass wir das nochmal aufklären könnten.
Das ist immer alles komplizierter, als man in Erinnerung hat.
Genau, du hast die Proteste angesprochen. Ich würde nur nochmal nachfragen wollen, weil die natürlich hier auch sehr aufmerksam verfolgt werden. Nicht jeder kennt den Hintergrund. Also der Ausgangspunkt war offensichtlich der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in Novi Sad. Und das sind, glaube ich, 15 Menschen haben ihr Leben verloren. Und jetzt folgen Proteste in kleinen Städten, Dörfern, aber eben auch in den großen Städten. Was ist das Ziel der Proteste? Also es geht natürlich schwerpunktmäßig gegen Korruption, was man hier vermutet, auch bei diesem Stadion. Aber da muss ja eine größere Unzufriedenheit da sein.
Ja, das ist eben, wenn vor lauter Korruption und Missachtung des Staates gegenüber der eigenen Bevölkerung die Dächer auf Menschen beginnen zu fallen, dann ist es wirklich schon seit sehr vielen Jahren gelaufen. Und die Proteste, soweit ich das weiß, ich bin jetzt auch keine, also ich war nicht dort, ich verfolge es auch nur von außen, begonnen eigentlich als Trauerversammlungen mit der Forderung dann doch, dass Verantwortung übernommen wird. Dann wurden aber so Aktivisten, die dabei waren, verhaftet und es kam zu ganz vielen, ich weiß nicht so, wie ich das nennen soll, aber die Reaktionen der Regierung waren auch so menschenverachtend, dass sich das irgendwann zu wirklich einem großen studentischen Protest entwickelt hat und die Forderungen waren dann, dass Verantwortung übernommen wird, dass diese Projekte, dass die Dokumentation öffentlich irgendwie dargelegt wird, damit man endlich weiß, wer wofür eigentlich verantwortlich war und so. Und das Lustige ist, da gibt es diesen Präsidenten, der eigentlich so ähnlich wie in Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland, eine Funktion hat, die ihm nicht sehr viel Spielraum politisch geben sollte, aber der sich in jedes einzelne Interview von jemandem einmischt und Leute anruft und so und bei jeder Entscheidung dabei ist und alle Funktionen von allen anderen Mitgliedern übernimmt, den wollen sie jetzt ignorieren und versuchen, die Institutionen wieder wachzurütteln. Und das ist das Große an dem, das ist eben so zurück zu einem existierenden Staat mit Verantwortung und Zuständigkeiten, der sich auch für seine Bürgerinnen einsetzt. Und das ist, was sie bis heute versuchen, einfach zu sagen, okay, welche Institution ist hier zuständig und was sollt ihr machen? Macht das einfach. Und das ist natürlich schwierig wirklich zu erreichen, aber es ist wirklich ein interessanter und löblicher Versuch in der heutigen Zeit.
Weil du das vor uns angesprochen hast und ich glaube, ich habe das auch mal in einem Interview von dir gehört, dass du da diese neoliberalen Einflüsse auch sehr beschrieben hast, als es um deine Heimatstadt Belgrad ging. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, gibt es da sehr viel Zuwanderung aus Russland und Immobilienkauf und so weiter. Ist es so, kann man so sagen, dass man in Serbien oder dass ein Teil der Bevölkerung wirklich die Nase voll hat von diesen neoliberalen Tendenzen?
Klar, also da, ich glaube, niemand ist richtig froh, aber es gibt schon ein paar Leute, die Gewinner sind dieser Situation. Aber ich finde, was ich über Belgrad weiß, das ist der krasseste neoliberale Pflaster. Es ist einfach eine Gesellschaft, quasi das ist, worüber ich auch in diesem Buch Die verschissene Zeit geschrieben habe. Es bricht ein Kapitalismus ohne Kapital. Also das ist im Grunde eine Kolonie, was man auch an ganz vielen Entwicklungen im Moment sieht. Das ist auch der Grund, dass diese Proteste nicht sehr unterstützt, also gar nicht unterstützt werden von der EU, weil es da irgendwelche Deals gibt mit Lithiumabbau und so. Also eben, es ist schrecklich zu sehen, wie alles billig verkauft wird, wie Menschen eben nicht wirklich viel wert sind. Und ja, das ist, wir sind in diesen anderen Ländern, die nicht von Anfang an dabei sind, das abläuft, vermutlich.
Du hast einmal gesagt, aus Belgrad zu sein und Belgrad zu hassen, gehörte zu den populärsten Überlebensstrategien der damaligen Belgrader Es war sogar die einzigste Möglichkeit, Liebe für diese Stadt zu äußern. Das musst du nochmal erklären.
Ja, also wo habe ich das gesagt? Ich muss es ein bisschen einordnen können. Und wann? Vor 20 Jahren.
Als du die Stadtschreiberin in Graz wurdest?
Wow. Ja, ich meine, ich weiß, was ich gemeint habe. Ich weiß nicht, ob ich es heute genauso gesagt habe. Ich kann es ein bisschen erklären. Also ich glaube, das hat sich auch verändert. Aber damals, Anfang 2000er, kurz bevor ich weggegangen bin aus Belgrad, da gab es diese Situation, dass kurz davor diese ganzen Kriege passiert sind, wo man einen gewissen, also wo man als eine Person, die gegen diese Entwicklungen war und die diese Regierung und ihre Entscheidungen nie unterstützt hat, im Gegenteil, dagegen protestiert hat und so, da ist ein gewisser Selbsthass entstanden, nationaler Selbsthass sozusagen. Und die zweite Sache war, dass die Folge dessen waren die Sanktionen und ja, solche politischen Maßnahmen, die von außen kamen. Und das hieß, dass man das Land nicht verlassen konnte. Dann hatte man so ein Land mit quasi einer großen Stadt drinnen und einer relativ kleinen urbanen Schicht, die sich jeden Tag in jedem Club und in jeder Bibliothek und überall gesehen hat. Und es wurde so eine Art Autoaggression ist entstanden und man hat die anderen gehasst, weil man sie die ganze Zeit sieht. Man hat sich selbst gehasst. Man war gefangen in dieser Stadt Belgrad, hat sich geprügelt um sehr wenige Fördermittel. Und ja, das ist so dieser Belgrader Selbsthass. Und es gehörte eben zum guten Ton, das alles nicht zu mögen. Ja, kompliziert, aber wahr.
Nein, ich glaube, das gibt ein Bild, was alle Hörerinnen und Hörer sehr, sehr gut verstehen können. Es stand, glaube ich, von Anfang an fest, dass Schreiben deine Leidenschaft ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das schon gleich in den ersten Klassen festgestellt und da gab es auch gar keine Alternative. Oder es war klar, dass du irgendwann mal mit dem geschriebenen Wort dein Geld verdienen wirst.
Also der Wunsch, ja, ich irgendwie wusste ich schon, also als ich in die erste Klasse Grundschule kam, war dieser Wunsch schon klar für mich. Ich war so, ja, ich bin Schriftstellerin und bin gleich in die Neigungsgruppe Literatur gegangen. Und ja, dort habe ich was geschrieben und seitdem eigentlich immer wieder und immer weiter. Ich meine, ich weiß nicht, das war damals auch, das ist wie heute TikToker werden wollen. Es war nicht so besonders, habe ich das Gefühl. Es gab einige Leute vielleicht nicht in meinem unmittelbaren Umkreis, aber es war halt ein Medium. Und
das heißt, das waren keine familiären Einflüsse, sondern das war einfach, du hast dich damit wohlgefühlt und du hast es gern gemacht, das war tatsächlich aus dir heraus, ja?
Ich weiß nicht, es gab schon ein bisschen, also Slobodan Markovic, eben dieser Vater, der im Pixi-Buch auch vorkommt, der war nicht großer Leser. Ich weiß nicht, ob ich das im Buch auch habe, aber der hat tatsächlich so immer wieder zitiert, also aus einem Buch Zitate von Ivo Andrić. Ivo Andrić ist der einzige Nobelpreisträger Jugoslawiens. Also es gibt so ein kitschiges Buch zum Verschenken, Zitate von Ivo Andrić. Und dann drinnen steht, kluge Menschen sind unglücklich. Und das hat Slobodan Marković immer wieder zitiert. So viel über sein Leseverhalten. Ich glaube, er hat sich eben glücklich gehalten, indem er nicht so viel gelesen hat. Aber ich hatte sehr gute Einflüsse der Regal in meinem Zimmer, das ich mit meiner Mutter geteilt habe, das war eigentlich, da war kein Buch schlecht. Also ich habe, egal was ich geholt habe zum Lesen, war toll und wirklich eine gute Wahl sozusagen. Und ich glaube, dass mich das schon sehr beeinflusst hat und überhaupt war das, irgendwie wurde ich schon unterstützt.
Aber weil du das auch gleich nochmal gefragt hast, also es war ja eine Zeit, wo du groß geworden bist, großer Unsicherheit, auch mit viel Arbeitslosigkeit und nun gibt's Berufe, wo ich mir vorstellen kann, dass es deutlich leichter ist, ein finanzielles Fundament zu bauen und Autorin ist ja immer wirklich sehr anspruchsvoll, damit dann auch wirklich Geld zu verdienen.
Ja, das war nicht so ein Ding eigentlich in meiner Familie. Also wir waren schon arm, und schon seit Generationen, aber es war auch eine Generation, die mit den ganzen Glaubenssätzen eben des Kommunismus und Jugoslawiens groß geworden ist. Und da war einer der wichtigsten Elemente Bildung für alle und alle sollen studieren und werden, was sie wollen. Und das ist eine, glaube ich, ganze Generation, zumindest gibt es einige Beispiele, solche sozusagen blöden Menschen, die sich nicht Gedanken gemacht haben darüber, was sie mit ihrem Beruf machen, sondern einfach, was sie machen wollen.
Du hast Germanistik in Belgrad studiert. War das die einzigste Option, die dann für dich in Frage kam? Oder wie kam es zu dem Studienfach?
Ja, ich wollte Literatur studieren, aber ich wollte auch nicht ganz, da war ich schon auch ein bisschen, der praktische Teil von mir hat begonnen sich zu regen und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt Weltliteratur oder was weiß ich was, irgendwie so Komparativtik und sowas Ähnliches studiere, dann kann ich gleich Hungers sterben. Und dann dachte ich, okay, aber Deutsch, das ist schon eine Art Fertigkeit, kann man Deutschunterricht machen und solche Sachen. Und deswegen eigentlich. Und ich war schlecht in Deutsch und das hat mich ein bisschen, das war dann eine Art Herausforderung. Dann habe ich Kurse eingeschrieben und habe mich ein bisschen, also es wurde zu einem Wettbewerb mit mir selbst, dass ich ein bisschen besser werde in dem Fach.
Den hast du ja offensichtlich gewonnen.
Ja, auch vielleicht auch lange nicht sofort.
Was führte dich dann nach Wien? War das auch das Studium oder wie kamst du dann nach Wien?
Ja, da habe ich schon Germanistik studiert und ich war, irgendwann kam eine österreichische ÖAD-Lektorin und hat uns gezeigt, wie man Bewerbungsbriefe schreibt und hat uns ein paar gesagt, ja, ihr sollt euch bewerben. Das ist sowas wie Erasmus für Arme, CEPUS-Stipendium. Und das war mein erstes Stipendium. Ich war ein Semester in Wien und so. Und danach stand ich in Belgrad, hatte keine Ideen mehr fürs Leben sozusagen, habe noch studiert. Und eine Freundin hat gemeint, sie weiß, dass man in Wien irgendwie, wenn man aus den ehemaligen Kaukasus-Ländern kommt, keine Studiengebühren zahlen muss. Und das gibt es tatsächlich, glaube ich, immer noch, diesen Vertrag. Und sie hat gemeint, man kann in Wien mit 400 Euro im Monat überleben. Und ich bin einfach mitgegangen. Dann haben wir festgestellt, dass wir nicht arbeiten dürfen. Das ist tatsächlich nicht so leicht so herauszufinden, wenn man jetzt nicht weiß, wonach man sucht und so. Niemand sagt dir vorher. Ja. Und so, ja, dann habe ich lange irgendwie überlebt und jetzt bin ich.
Irgendwie war auch nochmal ein kurzer Au-pair-Aufenthalt in Frankfurt am Main mit dabei, aber das scheint ja kein, die Stadt zumindest scheint keinen nachhaltigen Effekt bei dir gehabt zu haben.
Wie meinst du? Was stellst du dir für? Ich meine, natürlich hatte es großen Effekt, weil erstens habe ich festgestellt, dass ich wirklich schlecht in der Haushaltsarbeit bin und dass ich Kinder vielleicht nicht so sehr mag. Aber die zweite Sache war, die Frau, bei der ich war irgendwie hat sie Thomas Bernhard promoviert gehabt und überall waren Thomas Bernhard Bücher und dann musste ich Staub wischen über die. Dann habe ich irgendwann gefragt, ja, wie ist denn dieser Thomas Bernhard? Ich hatte sogar ein Buch schon gelesen, aber es war ein sehr atypisches Kurzgeschichte. Und ja, sie hat gemeint, na, das ist noch nichts für dich, so schwer. Und dann habe ich reingelesen und habe festgestellt, das ist viel leichter als alles andere, was ich bis dahin auf Deutsch gelesen habe. Weil wenn du einmal die Syntax hast, hast du so, keine Ahnung, 20 Wörter pro Buch, die sich wiederholen. Und ja, das war eigentlich toll und da habe ich vielleicht meine erste Faszination Bernhard entwickelt danach.
Ja, man hätte sich ja vorstellen können, dass du dich dann auch in Frankfurt am Main irgendwie niederlässt, eine Verbindung herstellst.
Frankfurt, ehrlich gesagt, wow, wer dort lebt, ist sehr mutig. Ich habe nur schlechte Erfahrungen, die Stadt hat mir sogar, aber das war auch mein erster, eben das, davor war es verboten, das Land zu verlassen oder nicht so leicht. Und dann, das war mein erster Ausgang aus dem Land und ich habe gedacht, ja, ich bin eh tapfer, Belgrad ist sicher eine gefährliche Stadt in der Nacht. Und dann wollte ich in Frankfurt nur nach 10 spazieren gehen und war geschockt, dass es so krass ist. Ja, also ja, habe ich mich nicht, es hat Jahre gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, irgendwo im deutschsprachigen Raum zu versuchen.
Aber in Wien fühlst du dich wohl, kann man sagen?
Ja, Wien ist nett.
2006 hast du dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dein erstes Buch veröffentlicht und da spielt auch der Thomas Bernhardt eine Rolle. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war der Suhrkamp Verlag gar nicht so richtig begeistert damals, weil du letztendlich, du hast eine Adaption dieser Erzählung Gehen gemacht, richtig?
Ja, ich habe, also das war nach diesem ersten Wien-Semester, dort habe ich versucht, ein Seminar über Bücher beenden zu besuchen. Und da war das Buch Gehen dabei. Und ich habe schnell festgestellt, mein Deutsch ist nicht wirklich gut genug, um da sinnvoll mitzumachen. Aber das Buch habe ich nach Belgrad mitgenommen. Und da habe ich begonnen, dann irgendwann zum Spaß zu übersetzen. Und dann aber habe ich mir gedacht, okay, aber was ich, wenn ich jetzt weitergehe als übersetzen und einfach auch die Charaktere umtausche und was sie machen. Und so habe ich irgendwie die Satzstruktur von Bernhard behalten, aber ich habe meine Geschichte damit erzählt. Und das war irgendwie toll und das wollte gleich der Verlag, in dem ich kurz vorher gearbeitet habe, veröffentlichen. Und die haben gemeint, ja, du kannst als Einzige ein bisschen Deutsch, schreib du an diese rechte Frau vom Suhrkamp Verlag. Und ich habe geschrieben und sie haben gesagt, nein, lieber nicht veröffentlichen. Und dann habe ich geschrieben, aber ich bin nur 25 und wir sind in Serbien, das wird eh niemand mitbekommen. Und da haben sie es dann erlaubt und haben gemeint, ja, nur eine Auflage, keine Übersetzungen. Und worauf ich besonders stolz bin, die Autorin soll sich in Zukunft von solchen Projekten fernhalten.
Aber der Suhrkamp Verlag hat sich ja von dir nicht ferngehalten, denn ihr habt ja dann 2009 zusammengearbeitet. Das ist ja dann wirklich beachtlich, aber ich nehme an, da waren einfach andere handelnde Personen, oder?
Da waren viele Zufälle. Also ich habe irgendwann dann erstens Mascha Dabic, die später auch Figur in manchen meiner Bücher ist, aber auch tolle Übersetzerin, einfach zufällig getroffen. Und sie hat sich freiwillig gemeldet, für kein Geld ein bisschen zu übersetzen, damit wir beide schauen, ob daraus was wird. Sie hätte auch schlechte Übersetzerin sein können, war sie aber überhaupt nicht eben. Und als sie das schon ein bisschen ein paar Seiten hatte, haben wir zufällig Fritz Ostermeier, den bekannten Wiener Radiomoderator vom FM4 im Sumpf, kennengelernt. Und er war gerade bei einem Seminar für Reenactments und hat gemeint, ja, das passt ja perfekt. Jemand anderer als ich hat ihm über das Buch erzählt auf dem Tisch damals. Und er war dann begeistert, dann waren wir in der Sendung und dann hat er das irgendwie vercheckt an einen Freund, der nur lose im Suhrkamp gearbeitet hat, der für Popliteratur zuständig war, also Johannes Suhlmeier, mein erster deutschsprachiger Lektor, bin ich ihm sehr dankbar für meinen Einstieg in die deutschsprachige Literatur, der nicht so, weil er geschrieben hat in seinem Klappentext, die deutschsprachige Popliteratur irgendwie der Gegenwart kommt aus Belgrad. Und dadurch war ich nicht so abgestempelt, serbische Autorin, schreibt nur über Serbien und so. Und das hat mir wirklich geholfen im Leben. Also dafür bin ich ihm ewig dankbar. Ja, und so kam es da rein, irgendwie über ihn.
Dann hat mich nur so im Werdegang, war ich dann überrascht, 2009 im Suhrkamp Verlag. So, und da denkt man, jetzt geht das dort weiter. Und dann kommt aber 2011, dass du für ein Jahr ins Cerini-Schlüssel am Grazer Schlossberg gegangen bist und dort Grazer Stadtschreiberin geworden bist. Wie kam es dazu und was macht denn so eine Stadtschreiberin?
Ich meine, Suhrkamp Verlag hat mich nicht gefragt, einzuziehen in das Gebäude. Es war ein Stipendium, es ist ein ganz normales Aufenthaltsstipendium. Und das gibt es jedes Jahr für viele Leute, jetzt seit Jahren. Einige bekannteren Autorinnen waren auch schon dort. Ja, es ist ein cooles Einjahresstipendium. Und im Rahmen dessen habe ich dann das Buch Graz Alexanderplatz im Leikam Verlag geschrieben, aber das war auch ein Teil von diesem Stipendium.
Hat dir Graz gefallen?
Ja, also ich war es nicht gewohnt, in der Stadtgröße zu leben, aber ich habe wirklich tolle Menschen kennengelernt und ich bin ein Fan davon, was für eine Kulturszene Graz hat und könnte aber möglicherweise nie dort leben.
Wenn man jetzt dann nochmal die letzten 10 Jahre zurückschaut, dann gab es von dir nicht nur regelmäßig Veröffentlichungen, sondern auch regelmäßig Auszeichnung. Also Literaturpreis Alpha 2016, 2017 Förderpreis, 2018 Stipendium, 2019 Reinhard-Priesnitz-Preis, 2021 Heinrich-Heine-Stipendium, 21 Nominierung für den Literaturpreis, 2022 Buchprämie der Stadt Wien, 2023 Berliner Kunstpreis, 2024 Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik mit Mini-Horror. Bevor wir darüber reden, also es gibt regelmäßig Auszeichnungen. Kann man sagen, du bist in dieser Literaturwelt wirklich angekommen und überrascht dich das selbst, wie das jetzt so nacheinander funktioniert? Ist das Glück? Ist das Fleiß? Ist das einfach wunderbar? Also das ist ja beeindruckend, diese Auflistung zu sehen. Da scheint ja schon viel geglückt zu sein und viel tatsächlich auch, du scheinst viele Menschen begeistert zu haben mit deinen Büchern.
Ja, also solche Sachen, während du das sagst, verdränge ich, was du sagst, in Echtzeit. Also weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, es ist eine Art Wunder. Ich konnte sowas natürlich nicht erwarten, besonders nicht im deutschsprachigen Raum jetzt plötzlich irgendwie in der Literatur eine Person zu werden, die davon lebt und so. Und bin immer noch skeptisch und warte, dass jemand kommt und alles wegnimmt und sagt, geh zurück zum Flyer verteilen. Also einerseits, andererseits habe ich eigentlich nie aufgegeben und ich schaue, dass ich immer etwas am Laufen habe und es ist einerseits das Einzige, was ich mache und gerne mache und halbwegs gut kann. Aber der zweite Teil ist auch so, ich schaue schon, dass ich nicht rausfalle aus der ganzen Geschichte, also dass ich überlebe und da bleibe. Und wenn jemand nach Leuten sucht, die gerade was gemacht haben, dass es vielleicht auch von mir was gibt. Aber mehr nicht. Also es ist schon viel Zufall und Glück dabei.
Halbwegs gut kann, ist, glaube ich, die Untertreibung des Tages, denn du kannst das schon, und das zeigt ja der Preis bei der Leipziger Buchmesse.
Ach, aber ich muss da widersprechen. Das ist nicht gut für mich, aber es ist, Talente sind nicht wirklich messbar. Und diese Preise sind cool und alles, aber die beweisen überhaupt nichts. Also das ist, niemand ist besser als jemand, der ein bisschen ein, es ist ein Geschäft mit dem Geschmack und zum Teil bin ich vielleicht, worin ich vielleicht gut bin, ist den Geschmack der Zeit ein bisschen zu treffen.
Das ehrt dich sehr, dass du das so formulierst und wir lassen das natürlich auch so stehen. Ich glaube, und wir kommen gleich zum Pixie-Buch, also ich habe tatsächlich so ein Buch noch nie gelesen, also muss es dir ja gelingen, irgendwas Besonderes zu schaffen. Aber lass uns nochmal über Mini-Horror ganz kurz lesen, weil du hast die Figuren Mini und Mickey gewählt, du hast eben nicht Donald Duck gewählt. Und da habe ich dich einmal sagen hören, dass für dich Donald Duck eine untergeordnete Rolle spielt, das ist völlig okay, aber du hast ihn mit Louis Dufresne verglichen und hast ihn als unsympathischen Choleriker beschrieben. Das heißt, Louis Dufresne, sortierst du bei Donald Duck mit ein, wirklich?
Ich finde, das ist der gleiche Charakter.
Oh, das ist hart. Das ist wirklich hart.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie. Doch.
Aber ich halte auch nicht viel Louis Dufresne aus. Vielleicht habe ich nicht alles gesehen, aber ich finde dieser, ja, der er ist immer so ein Charakter, der cholerisch ist und alle anschreit und ein bisschen dumme Sachen macht und du wünschst dir, dass er aufhört, aber er hört nicht auf. Ja, das ist wirklich ganz persönlicher Geschmack. Ich halte sowas nicht aus.
Und warum hast du dann die beiden gewählt? Die haben dich sehr, habe ich das richtig verstanden, die waren für dich auch immer so ein Anker in deiner Zeit in Belgrad?
Ja, Miki, ich hatte auch, also ganz viele Leute meines Jahrgangs haben diese Bücher, als Miki jung war, gelesen. Und das sind so schwarz-weiße, wo Miki auch eine Detektiv irgendwie Gesellschaft hat und Pilot werden will und solche Sachen. Und das war mein guter Freund aus der Kindheit, der Miki. Und Miki war halt jemand, der sich immer bemüht, alles zumindest so gut er kann, richtig zu machen und war einfach so positiver, harmonischer Charakter. Und das ist natürlich, was die Menschen meistens an ihm hassen, I know. Aber für mich war er wie so eine Figur, die ich im Leben nicht hatte. Und ja, so Miki, ich habe ihn sehr gemocht, der nette Typ. Aber da wir nicht mehr in den Zeiten auch leben und so, hat sich Mini dann irgendwie gemausert zu einer wichtigeren Figur als eben Frau, die eh cooler ist wahrscheinlich als Miki und so. Also ich habe Mini dann ein bisschen aufgeblasen in meinem Buch. Aber der Grund, warum ich sie genommen habe, ist nicht, weil ich jetzt Miki gemocht habe als Kind oder so. Es war so eine Art Idee, dass man solche, also ich habe irgendwas gebraucht, was diese Geschichten, die Horror sind, verbindet. Und dann habe ich überlegt, welche Charaktere kann ich nehmen und so, die vielleicht immer wieder vorkommen und auch die nicht geadert werden können. Weil das passiert mir viel, dass die Menschen sich ein bisschen distanzieren, weil sie sagen, ja, okay, aber wir verstehen das nicht wirklich, weil das sind Leute aus Serbien oder mit dem Hintergrund und so weiter. Und ich dachte eben, Miki und Mini kannst du nicht adern, weil sie der ganzen Welt gehören. Und ich glaube, es hat gestimmt ein bisschen. Also das ist das Buch, das die größte Resonanz bekommen hat von allen, die ich geschrieben habe.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist ein sehr, sehr empfehlenswertes und eben besonderes Buch. So sagt das eben auch die Jury der Leipziger Buchmesse. Aber wir wollen ja über das Pixi-Buch reden. Das ist, wie wir das schon gesagt haben, in der Reihe Ikonen erschienen. Frank Willmann, der auch die Fußballfibel, also Bücher über Fußballvereine herausgegeben hat, die es leider nicht mehr gibt, hat hier eine neue Reihe aufgetan, wo es immer um eine besondere Figur, ein besonderes Idol oder eine Ikone eines Vereins eigentlich gehen soll. Und natürlich ist auch bei dir steht Pixi als zentrale Figur. Aber frag mal erstmal, wer ist denn auf die Idee gekommen, ganz offensichtlich ja Frank, dich anzusprechen, aber mit welcher Zielsetzung? Also war klar, du solltest über eine Ikone, ein Fußballheld schreiben oder war das völlig frei? Wie ist das entstanden, der Kontakt?
Also der Kontakt, und das ist auch der Grund, warum es dazu kam, ist entstanden, weil irgendwann davor, 21, habe ich die verschiedene Zeit ein Buch über die 90er Jahre in Belgrad veröffentlicht. Und da kommen schon Figuren und Sprache vor, die für Frank interessant waren, der selbst recherchiert hat in diese Richtung zu der Zeit. Und unter anderem eben diese Fußball-Chants der 90er und der Song über wir haben McDonald's und wir nicht und solche Sachen. Und ja, und ich glaube, so kam er auf mich. Jedenfalls ist das Buch erschienen und dann war eine Woche einfach nichts. Ich hatte das Gefühl, okay, es war für nichts. Einfach das Buch ist in ein Loch gefallen und es wird keine Rezensionen und überhaupt nichts geben. Und er war der Erste, der eine Rezension geschrieben hat. Und deswegen war ich ihm irgendwie so für immer dankbar. Und deswegen konnte er mich in Sachen involvieren, die ich gar nicht machen wollte. Unter anderem gab es eine Art, ein irgendwie Gespräch in Köln über Fußball. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, aber ich weiß nichts über Fußball. Ich mag Fußball nicht. Und dann, damit ich interessant bin bei diesem Talk, habe ich doch meine Kindheitsgeschichte ausgepackt. Und als er das gehört hat, glaube ich, wollte er unbedingt, dass ich ein Buch darüber schreibe. Ich wollte zuerst nicht, aber ich habe es nicht geschafft, nein zu sagen. Ich weiß nicht warum. Und dann, aber als ich begonnen habe, habe ich sehr schnell festgestellt, dass das für mich auch toll ist und dass es sehr interessant ist, dieses Buch zu schreiben. Und ja, also dann wurde ich selbst Fan von diesem Buch. Also, Ich wollte dann auch, dass alle weinen und so. Also ganz neu. Ich hatte auch das Gefühl, weil es so ein unwichtiges Buch in einer Reihe nebenbei und so ist, dass ich wirklich ganz wild Sachen ausprobieren kann.
Du nutzt ja das Konzept der Sportreportage. Das heißt, das scheint dir ja irgendwie auch, wenn du so im Fußball nicht so drin bist, das scheint dir doch sehr geläufig zu sein und scheint dich auch irgendwie beeindruckt zu haben.
Ja, tatsächlich. Also als Kind noch war ich eben gezwungen, die ganze Zeit solche Sachen mir anzuhören. Im Radio, während wir im Auto sitzen, irgendwelche, manchmal auch wirklich Live-Kommentare im Radio. Fußball. Und da, ich kann mich genau erinnern, wie begeistert und belustigt ich war. Da kam eine Metapher, ich glaube, es war Jordan Ivanovic, der hier vorkommt, der gesagt haben soll, also soweit ich mich erinnere, so wie Vulkan das Schönste in der Natur ist, so ist ein Volley im Fußball, das Größte im Fußball und so. Und ich dachte schon damals so, das ist der schiefste Vergleich aller Zeiten, da passt überhaupt nichts zusammen, aber irgendwie toll. Und dann habe ich auch eben jahrelang noch drüber nachgedacht, diese Leute, die müssen ein großes Nicht, weil im Fußball passiert manchmal wirklich, ich weiß nicht, 15 Minuten lang kaum etwas. Und die müssen aber ununterbrochen Text produzieren. Das sind also Kollegen. Ja, und so irgendwie respektiere ich dieses Genre der Literatur auch.
Ich habe nachgeguckt, es ist aktuell, glaube ich, auf Platz 10 der ORF-Bestenliste. Ich weiß jetzt nun nicht, wie sehr du da fokussiert bist oder wie sehr dich das interessiert, aber bist du insgesamt erstmal, ist es ja wirklich, du beschreibst das ja auch was Ungewöhnliches, dass du in der Reihe vorkommst, auch wenn du dann gesagt hast, ich habe das angenommen und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Bist du zufrieden mit der Resonanz auf dieses Buch bisher?
Ich weiß nicht, ich hatte verschiedene Phasen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ach, das Idee sowieso, das schreibe ich jetzt so nebenbei, ein Nebenprojekt, wird niemand bemerken. Dann wurde es mir persönlich aber so wichtig, dass ich dachte, ah, Pixie Buch muss hier lesen. Und dann, jetzt bin ich irgendwo dazwischen. Also ich wundere mich gleichzeitig darüber, dass so viele Leute auf der privaten Ebene irgendwie so Fans. Also ich kriege ganz viele Rückmeldungen von auch Kolleginnen und so Menschen, die das irgendwie zufällig gelesen haben. Also es gibt eine wirklich starke, emotional betroffene, würde ich sagen, Fanbase von diesem Buch. Und es ist natürlich ein bisschen weniger erfolgreich als Mini-Horror jetzt, aber vielleicht war das auch nicht zu erwarten. Ja, also ich glaube, ich bin sehr zufrieden.
Dein Buch endet mit dem Satz, ich hasse Fußball. Und nun passt das und rundet das alles ganz gut ab. Aber würdest du das heute so weiter sagen, ich hasse Fußball?
Ich meine, im Buch ist klar, was ich am Fußball hasse. Und das ist aber auch, was Fußball das Wort meistens mit sich bringt, muss man ehrlich sagen, soweit ich das kenne. Also wenn man Fußball sagt, dann meint man in wenigsten Fällen solche nerdigen Reportagen aus den 80ern oder irgendwas, was ich am Fußball sogar mag. Auch das Spiel selbst, meistens ist einfach hier dein Brüllen gemeint in einer Masse gegen jemanden, wo die Schwachen und anderen nichts verloren haben. Und das hasse ich tatsächlich immer noch.
Das wird eben klar, wenn man das Buch liest und das, ich finde das wirklich so, dieses Format klein, kompakt. Und trotzdem, ja, ist es eine emotionale Reise. Der Titelgeber des Buches ist Dragan Pixo Stojkovic, ist bei Roter Stern Belgrad ja ein wirklicher Held. Nun ist das Buchcover in den Farben schwarz und weiß und klar ist, es ist gemeint der Belgrader Akademischer Sportclub. Der ist aktuell auf jeden Fall, glaube ich, nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Liga. Spielt dieser Verein in deinem heutigen Leben irgendeine Rolle? Also interessiert dich das, wer dort wo spielt oder wo die spielen? Oder war das tatsächlich der Teil, den du auch im Buch beschreibst, der Teil deiner Kindheit, die dich sehr geprägt hat und damit ist das Kapitel auch komplett abgeschlossen?
Also mich persönlich hat das einfach nie interessiert. Und es ist, ich verstehe irgendwie, es ist, ich glaube, jeder nerdet sich rein in irgendeine Sache im Leben. Das ist wie wir früher mit Bands so, wer spielt wo und wen kennt man von dort. Es war aber nie, also Fußball war nie meins. Ich war nie freiwillig dort. Ich habe das nie freiwillig verfolgt. Es ist auch die Art dieser Kultstatus von Menschen, die dann aber irgendwie oft nicht so großartig sind. Ja, ich weiß nicht. Ich komme da nicht ganz mit, aber ich verstehe es. Ich habe auch Sticker gesammelt als Kind von irgendeiner WM. Ja, ich tue das nur nicht selber.
Pixi ist ja aktuell Trainer der serbischen Nationalmannschaft, da mäßig erfolgreich.
Ich musste ganz früh, bevor ich irgendwas hatte vom Buch, die Titelfigur auswählen. Und ich kannte ein paar so, aber die auffälligsten in meiner Erinnerung waren Pixi und Prosinecki. Und dann musste ich mich entscheiden. Zuerst habe ich Prosinecki genommen. Dann war ich irgendwie nicht so inspiriert und dachte, okay, Pixi, der war so süß und klein und also, der war gar nicht so klein, stellt sich heraus. Und jedenfalls habe ich nichts über ihn gewusst mehr seit diesen ganzen Spielen damals und wusste gar nicht, dass er Nationalmannschaftstrainer ist. Dann kam auch ich glaube, das war in Katar, diese Welt oder so.
In Katar war es die Weltmeisterschaft?
Okay, das war die Weltmeisterschaft und da gab es irgendwelche Vorfälle, irgendwie nationalistische Auseinandersetzungen und so. Und der war mir sehr unsympathisch und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert und habe auch so seine Videos gesehen, wie er mit irgendwie Arkan tanzt nach dem Spiel, freiwillig oder nicht, keine Ahnung. Und in diesen Jubelgruppen zu sehen ist. Jedenfalls habe ich mir gedacht, eigentlich wollte ich sowieso nicht über ihn schreiben, wenn er noch aktiv und am Leben ist. Oder ich würde viel mehr Geld verlangen für eine Biografie. Und dann habe ich mich entschieden, ihn rauszuwerfen und alles, was über ihn gesagt wird, außer diese historischen Begebenheiten, ist falsch. Ich habe alles erfunden.
An einer Stelle gibt es ein Zitat. Sie weinen der Idee der Solidarität nach. Die ist die toteste von allen. Sie weinen, weil sie in die Kriege müssen, töten müssen, weil sie Arschlöcher oder Opfer werden müssen. Christoph Meuler schreibt im Neuen Deutschland dazu oder beschreibt ein Buch dahingehend, es ist ein kleines Buch mit 100 Seiten, aber ein großes Buch über das Kaputtgehen der Kollektive. Trifft es das aus deiner Sicht so?
Ja, irgendwie schon. Also, wenn ich größenwahnsinnig denke.
Nein, aber das Thema eben Kollektive und dieses Kaputtgehen.
Ja, ich meine, das Kollektive, da weiß ich nicht, ob ich das Wort jetzt benutzen würde, was genau gemeint ist, ist mir nicht klar. Aber die solidarische Gemeinschaft und so, das schon, über das Kaputtgehen dieser guten Ideen der Menschheit auf jeden Fall.
Im Prinzip sind es zwei Spiele, die in deinem Buch besonders relevant sind. Das eine ist Dinamo Zagreb gegen Roter Stern Belgrad im Mai 1990. Ich glaube, in der Fußballgemeinschaft ist das Spiel sehr, sehr bekannt. Es ist aufgrund von Ausschreitungen nicht gespielt worden. Und viele sagen, dass das Ausgangspunkt dieses Krieges war. Nun sagst du ja, wenn ich dich richtig verstehe, auch häufig, dass der Fußball zwar groß ist, aber nicht so groß, wie er selbst denkt. Ist das für dich schlüssig, die Argumentation, dass diese Geschehnisse Ausgangspunkt für den Krieg waren? Oder sagst du, nein, da gehört schon etwas mehr dazu? Also der Fußball überhöht sich da so ein bisschen selbst.
Ich glaube, ich meine, ich habe es im Buch so hingestellt, als wäre das auch wahr. Aber es ist natürlich, also allein Fußball, es wäre nicht passiert dort, wenn nicht schon gewisse Bedingungen dafür. Also es gab vorher auch die Wahlen, jetzt habe ich alles wieder vergessen, damals habe ich darüber recherchiert, in denen, glaube ich, wer wurde damals in Kroatien gewählt, irgendein nationalistischer Kandidat sozusagen, und der hat schon nicht gepasst, den anderen Nationalisten und so. Und da gab es schon Spannungen auf politischer Ebene. Und dann muss man auch sagen, dass der Anführer der Ultras vom Roten Stern, Arkan, der zukünftige Kriegsverbrecher war, und dass das alles nie ohne Einfluss der Politik war. Und dann würde ich sagen, was klar ist, ist, dass das das erste große Gewaltereignis war, das erste wirklich sichtbare Symptom vielleicht der Konflikte, die erst kommen sollen.
Und das zweite Spiel ist das verlorene WM-Viertelfinale zwischen Jugoslawien und Argentinien, wo Jugoslawien mit einem Mann weniger ein sensationelles Spiel zeigt und bis ins Elfmeterschießen kommt. Klar ist das eine Frage, die wir nicht seriös beantworten können, aber vielleicht, ob du es glaubst, wenn dieses Spiel anders verlaufen wäre, hätte das an der Entwicklung von Jugoslawien beziehungsweise der Situation, die hätte das irgendwas verändern können?
Also das ist auch jetzt, ich habe keine Ahnung, ich glaube das nicht wirklich, aber dieser Kommentar und ganz viele Berichte darüber, da gibt es diese Stellen schon. Also das, was Jordan Ivanovic, der Kommentator, da sagt, das habe ich übrigens nur gekürzt und ein bisschen interessanter gemacht sozusagen, aber das ist, was er tatsächlich an dem Tag alles gesagt hat, er oder sein Kollege, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Und also diese Art Sentiment gab es. Und ich kann mich auch erinnern, das habe ich als Kind geschaut und ich war auch komplett fertig, weil Jugoslawien jetzt verloren hat und ich hatte das Gefühl, da geht es jetzt um mehr. Also irgendwie, ich glaube, dass da etwas durch dieses Gemeinsamsein in dieser Nationalmannschaft, das hat noch einen anderen Teil der Gesellschaft repräsentiert und der hat an dem Tag verloren.
So scheint es zu sein. Ich kann nur sagen, ein wunderbares Buch. Danke dafür und kann allen Hörerinnen und Hörern das wirklich ans Herz legen. Ich werde in die Sendungsnotizen den Link packen. Das ist ein ganz fairer Preis. Es gibt es überall, wo ihr Bücher kaufen könnt, gibt es dieses Pixie-Buch. Es ist ein anderes Fußballbuch, aber eben dadurch ein ganz besonderes und kann euch das sehr ans Herz legen. Du bist ja regelmäßig auf Lesereisen. Man kann dann so ein bisschen was auch auf YouTube, kann man dich da sehen, zu den anderen Büchern. Und ich habe immer das Gefühl, du fühlst dich da sehr wohl und erzählst auch gerne und so. Wie ist das so eine Lesereise? Viele Autoren oder Autorinnen sagen, das ist das Schöne, wenn man so in direkten Kontakt kommt. Aber ich glaube, es frisst halt auch eine ganze Menge Zeit. Ist das so Pflicht oder Vergnügen oder hängt das halt davon ab, wie die jeweilige Lesestation, wie das verläuft?
Ich finde das Reisen sehr anstrengend und schwer vorauszusagen, wie es genau ablaufen wird. Während der Lesung fühle ich mich meistens gut, wobei in letzter Zeit hatte ich auch Lesereisen, wo ich weiß nicht, so 7 Tage hintereinander oder sowas gelesen habe. Da hat dann meine psychischen Kräften gezerrt. Ja, also ich habe meine Grenzen, aber meistens genieße ich es. Meistens habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, dass ich kommunizieren kann mit Leuten auf irgendeiner Ebene und das freut mich dann.
Ob es zum Pixie-Buch so eine geben wird, weißt du nicht, oder? Weil das ist...
Also Tour wahrscheinlich, aber ich habe es immer mit und kann daraus lesen. Niemand kann mir das verbieten. Genau, denke ich.
Okay, also wenn jemand deinen Namen liest im Zusammenhang mit einer...
Genau, man kann Pixie-Buch bestellen, aber ich muss warnen, bei der Buchpräsentation, ich habe mir das vorgestellt, ich lese und bin ganz cool und alle anderen weinen, weil so ist das Buch. Aber es stellt sich heraus, dass es passieren kann, dass ich weine und sonst niemand. Also man kann es bestellen, aber man soll wissen, dass ich empfinde dieses Buch.
Ja, ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte und der Anfang, das will ich den Hörern und Hörern nicht vorwegnehmen. Du beschreibst das halt sehr, auch den Prozess sehr eindrücklich, wie eben dein Vater dann zu euch kommt und die Vielzahl der Namen, die er nennt, um dich anzusprechen. Das, glaube ich, ist ein Bild, wo manche sich wiedererkennen und das geht manchen, glaube, wird manchen je nach individueller Lebenssituation, glaube ich, sehr nah gehen.
Ah, sehr cool. Das ist natürlich nie so passiert, aber das war, finde ich, auch ein, ich war auch selber begeistert, als es mir eingefallen ist.
Weil dadurch ein Bild entsteht, was, glaube ich, jeder sofort versteht, was gemeint ist und wie das entsteht. Wie wichtig, also so wenn ich dich so höre und wenn ich dich auch bei den Lesetouren, da ist immer ein Lachen dabei. So und hilft das manchmal so, dieser Humor? Also dieses Pixie-Buch ist ja eigentlich ein schweres Buch und trotzdem konnte ich auch an vielen Stellen schmunzeln. Hilft der Humor halt, diese schwierigen Themen auch irgendwie zugänglicher zu machen?
Ja, ich glaube, also diese Mischung aus, ich weiß nicht, auch aus dem tiefsten Teer der Seele und Lachen und Humor ist einfach, wie ich drauf bin. Und deswegen ist das fast in jedem Buch, das ich schreibe, auch sichtbar. Pixie ist das Traurigste, was ich bis jetzt geschrieben habe, aber da ist auch ein bisschen Humor drinnen. Ja, ich glaube, es geht nicht ohne. Ich kann gar nicht ohne Humor kommunizieren. Ich glaube, das wäre einfach zu düster für mich und euch.
So ist es wohl. Arbeitest du gerade an neuen Projekten? Oder ist jetzt erstmal eine Pause?
Ja, eine Pause habe ich leider irgendwie noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob sie kommt. Ich hoffe. Im Moment schreibe ich ein paar so Theatersachen. Ja.
Theatersachen heißt also Theaterstücke oder?
Ja, irgendwann nächstes Jahr in Zürich habe ich eine Art, ich weiß noch nicht genau, es ist relativ verrückt, aber eine Art Drei-Schwestern-Stück, in dem nicht Tschechows, sondern meine drei Schwestern sind. Und dann, jetzt kommt auch über einen Balletttänzer, nachdem die Ballettschule genannt ist, in die ich als Kind gegangen bin, der gleichzeitig so Antifaschist war und Jude in den 40ern in Jugoslawien, beziehungsweise was auch immer das eben war. Und er ist dann, sein Leben endet so, dass er ganz graziös in einem Teller Spaghetti den italienischen Nazis irgendwo in Montenegro eine Bombe serviert. Und das ist jetzt auch ein Stück, an dem ich arbeite. Und so Auftragswerke, wo ich mich nicht gut gewährt habe, wo ich wieder froh bin, dass ich sie mache, weil das tolle Themen sind.
Dann bleibt mir, liebe Barbie, nur mal ganz herzlichen Dank zu sagen, nochmal für dieses Buch. Alle Links zu allen Bestellmöglichkeiten gibt es in den Sendungsnotizen. Ich habe auch sehr, sehr viele Rezensionen mit hinzugefügt. Die geben einen guten Einblick, was die Hörerinnen und Hörer in diesem Buch erwartet. Und natürlich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu sagen, ich beantworte die Fragen zu meinem Werdegang, zu dem Buch. Das ist alles andere als selbstverständlich und ganz fantastisch. Hab ganz lieben Dank und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einmal in einer Lesereise in Deutschland unterwegs bist und das halbwegs passt, dann würde ich natürlich auf jeden Fall vorbeikommen und würde natürlich auch prüfen, ob das Pixie-Buch wirklich dabei passt. Ganz herzlichen Dank.
Ich meine, bei der Buchmesse in Leipzig soll Pixie-Buch
schön
vorkommen. Just saying. Aber ja, vielen Dank dir auch. Es war ein tolles Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Leipzig. Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik im Jahr 2024 geht an Barbie Markovic. Herzlichen Glückwunsch.
Also die gut investierten 10 Minuten in der Kantine. Ich habe eine Rede vorbereitet. Moment. Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse und sie muss eine Rede halten. Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse, aber sie hat keine Rede geschrieben. Sie stellt in der Kantine etwas zusammen, aber das ist keine Rede. Was ist das, sagen die Leute. Es ist nicht lektoriert. Mini liest etwas vom Handy ab. Alle schauen erwartungsvoll. Sie hoffen doch noch auf eine sehr gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird. Mini verschluckt sich und stirbt auf der Bühne. Die Rede soll Armut und Krieg aus der Welt schaffen. Mini liest vor und die Welt bleibt gleich. Das Publikum wendet sich von ihr ab. Mini wird Folgendes vorgeworfen. Der Text ist nicht erhaben genug. Der Text ist nicht mal auf Deutsch. Mini will die Rede füllen, indem sie sich bedankt, aber ihr fallen keine Namen ein. Mini vergisst ihren Freund Mickey, der alles lektoriert hat. Mini vergisst den gesamten Residenzverlag. Sie sagt ganz peinlich, danke, ihr wisst, wer ihr seid. Mini vergisst ihre vielen Assistenten und Assistentinnen. Sie sagt, ihr wisst, wer ihr seid. Minis Rede ist ein schreckliches Debakel und sie wird sofort aus der Literatur rausgeworfen. Sie kann aber nichts anderes machen. Sie hat keinerlei Fähigkeiten. Mini wird eine schlechte Kellnerin, schon wieder. Mini weint alleine im Backstage. Mini muss den Preis zurückzahlen. Nachdem alle gegangen sind, ohne ihr die Hand zu schütteln, bleibt Mini zurück. Sie muss nach der Messe aufräumen. Einige finden sie in der Ecke, in der sie sich von der Schande versteckt, und geben ihr eine Kopfnuss. Sie weint, sie wünscht sich, sie hätte nie einen Preis bekommen. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.